Ja, die Predigt heute, das Thema heute, besteht dein Glaube die Prüfung des Lebens? Wie solide ist dein Glaube wirklich? 34 Jahre zurück bin ich zum Glauben gekommen. Damals war ich in einer kleinen Stadt, Leavenworth in Washington. Da habe ich die Städte kennengelernt, die gerade hier sind, durch Zufall. Und bin gerade daran erinnert worden, wie wichtig das ist, manchmal daran erinnert zu werden, wie unser Glaube feststeht, ob er feststeht. Ist das ein wirklicher Glaube? Ist das ein Glaube, der die Wellen oder die Stürme des Lebens bestehen kann? Die Frage an euch ist, könnt ihr diesen Glauben, in dem Glauben, den ihr habt, die Stürme des Lebens bestehen? Seid ihr wirklich gewappnet? Habt ihr wirklichen Glauben? Der Hebräerbrief, Hebräer 11, spricht deutlich davon. Ich werde gleich darauf in Einzelnen eingehen. Aber das ganze Buch des Hebräerbriefs, bis es zu diesem Schritt kommt, bevor diesen 11. Kapitel überhaupt angesprochen wird, macht uns der Hebräerbrief deutlich, dass Jesus das Größte ist. Jesus ist besser als Engel. Jesus ist besser als Moses. Jesus ist besser als Aaron, der erste Hohepriester. Jesus ist besser als jeder ehemalige Priester. Dass sein Testament war besser als das alte. Sein Bund war besser als der vorherige. Mit anderen Worten ist, wenn wir an ihn glauben, dann ist alles besser, als was vergleichbar ist, wenigstens bis zu dem Zeitpunkt. Die Frage bleibt, also was ist das Wesen echten Glaubens? Was ist echter Glaube? Von Glaube können wir alle sprechen. Alle sagen, hey, ich glaube an dich, ich glaube an das, ich glaube an jenes. Aber was ist eigentlich biblischer Glaube? Worin besteht er? Wo der Glaube, von dem die Bibel wiederholt spricht, und vor allem in diesem Abschnitt, ist ein Glaube, der so faktisch wahr und real ist, dass er absolute Zuversicht hat. Absolute Zuversicht. Der momentane Glaube ist derzeitige, augenblickliche Gegenstand, als wenn es die zukünftige Realität ist. Du glaubst an etwas in einer Art und Weise, als wenn es Realität ist, obwohl es nicht da ist. Ich lächle, das ist gut, lächle. Weil das ist Jesus Christus. Du glaubst so fest an ihn, er ist Realität. Die Gegenwart vergeht in dem Sinne. Hebräer 11, Vers 13. Das Alte Testament, die Heiligen sind im Glauben gestorben, weil sie durch die Verheißung Gottes mit den Augen des Glaubens gesehen haben, so als wenn sie tatsächlich existierte. Wenn wir die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht, dann sehen wir die Dinge unendlich viel besser, als mit unseren eigenen Augen. Okay, das ist nur eine Einleitung, Leute. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, sagt Hebräer 11, Vers 1. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diese haben die Alten ein gutes Zeugnis erlangt. In den ersten zwei Versen lehrt uns der Glaube, indem der Autor uns eine kurze Definition eines echten Glaubens gibt. Es gibt zwei grundsätzliche Sachen, die echten Glauben bezeugen. Erstens, der Glaube ist eine Zuversicht. Eine Zuversicht. Der Glaube ist also keine Substanz, kein Ding, auf das wir hoffen, sondern es ist eine Zuversicht. Der Glaube gibt uns viel mehr Gewissheit, der Dinge, die wir hoffen. Wir sind dem so, das ist so sicher, dass wir sagen, dass wir darauf bauen, alles bauen. Versteht ihr, was wir meinen? Das ist nicht ein Glaube, der sagt, ja, ich glaube das, sondern ich glaube das und tue das deshalb. Ich investiere alles, weil ich daran glaube. Mein Leben. Du kannst nicht beweisen, du kannst den Glauben nicht beweisen, du kannst Gott nicht beweisen, du kannst auch den Himmel nicht beweisen. Wir müssen daran glauben, wir müssen an Gott glauben. Das ist einfach, jeder denkt daran. Aber der Punkt ist, es ist trotzdem die Realität. Du kannst Gott nicht beweisen, du kannst den Himmel nicht beweisen, du musst daran glauben. Sonst wäre es wie gesagt, kein Glaube laut dieser Definition. Der Glaube gibt uns Zuversicht auf das, was wir hoffen. Es ist ein unmögliches Ding zu beweisen, die wir in der Hoffnung erwarten. Dinge zu beweisen, die wir in der Hoffnung erwarten. Wie gesagt, sonst wäre das kein Glaube. Die Bibel sagt, dass man immer vorausschauend auf Dinge, die nicht gesehen werden oder nicht gesehen, sondern mit der Sicherheit vorausgesetzt werden. Also sprich, wir gucken in die Zukunft, wir sehen, wir glauben an Dinge, die wir wissen von der Schrift her und nehmen sie so an, als wenn sie Realität wären, und das ist die Hoffnung. Paulus hat das folgendermaßen ausgedrückt in Römer 8. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Es war nicht aufgrund von den Gefühlen sind wir errettet worden oder irgendwelcher Tatsachen. Nein, es ist Glaube auf Gottes Wort. Er sagt uns, was wahr ist, und daran glauben wir. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hoffen wir auch jemanden auf das, was er sieht? Wenn aber auf das, was er hofft, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaften Ausharren. Mit anderen Worten, gesehene Hoffnung ist keine Hoffnung. Hoffnung ist ein Glaube. Und dieser Glaube erzeugt eifrige Gewissheit. Eifrige Gewissheit. Also das Zweite ist, Glaube gibt uns die Gewissheit der Hoffnung. Es ist ein Vertrauen im Gegensatz zur Angst. Wenn wir nicht hoffen, haben wir Angst auf die Zukunft. Hoffnung ist etwas, was Angst wegnimmt. Also wenn das wirkliche Hoffnung ist, Hoffnung auf den Glauben, von dem ich hier spreche. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man eben nicht sieht. Der Glaube ist die bleibende Realität für alle Menschen. Für alle Menschen. Jeder von uns glaubt und handelt auch danach. Also jeder von uns glaubt. Ich bin diese Woche oder die letzten 10 Tage, ich glaube, 8-mal geflogen. Und ich frage mich immer, warum setze ich in den Flieger rein? Und kommt da immer runter. Und jedes Mal ist das wie eine, du stürzt ab. Aber du kommst doch immer wieder drauf. Und warum setze ich mich ins Flugzeug? Weiß ich alles, was da vor sich geht? Nein. Ich setze mich ins Flugzeug, weil ich weiß, dass Gott ein guter Gott und ich ein Vertrauen habe. Die Technik interessiert mich im Moment nicht. Die begreife ich sowieso nicht. Ich vertraue Gott. Hört sich komisch an, aber das ist so. Wir müssen erkennen, dass die Dinge, die wir nicht sehen, real sind. Und realer sind als die Dinge, die wir sehen. Müsst ihr euch vorstellen, die Dinge, die wir sehen, sind nicht so real wie die Dinge, die wir nicht sehen. Physisches ist vergänglich, Unsichtbares ist ewiglich. Gott, sein Wort und sein kommendes Königreich sind realer als der Sitz, auf dem du jetzt gerade sitzt. Aber das ist so verrückt, dass wir als Menschen oft uns festhalten an dem Physischen. Wir versichern uns sogar, dass wir an dem Physischen festhalten können. Mit Versicherungen, die uns sehr viel Geld kosten. Wir binden uns mit der Welt, damit wir das Vergängliche daran festhalten können. Und vergessen manchmal zu investieren in ewige Sachen. Der Glaube war schon immer die Art und Weise, wie sterbliche Menschen die Gunst Gottes erlangten. Das war sehr immer. Es war immer die Art und Weise, wie Gott Beziehung zu Menschen hat. Dadurch haben die Männer der alten Zeit oder Zustimmung gewonnen. Die Alten haben Zustimmung gewonnen durch ihren Glauben. Wer waren diese alten Männer und was hat der Glaube für sie bewirkt? Was war das, was er so wichtig gemacht hat? Das ganze Kapitel spricht davon. Das ist erstaunlich. Es ist eine berechtigte Frage, woher kommen wir unsere Bestätigung, unsere Sicherheit? Woher sind wir sicher? Woran glauben wir? Ist es, weil wir auf die Lehren der Menschen vertrauen? Ich sage zum Teil ja. Zum Teil ja. Wir glauben an die Lehren der Menschen. Oder ist es zum Beispiel von der, oder Selbst im Geistlichen, Leute laufen an die Psychologie, an menschliche Philosophien oder an materielle Sachen, Wissenschaft. Allein das Klima, Klimawandel, alle vertrauen, was die Wissenschaft sagt. Keiner liest die Bibel, auch von uns oft nicht. Wir denken gar nicht, Gott wird einen neuen Himmel und eine Erde machen. Ist es egal, was passiert mit dem Klima? Das ist alles sowieso verbraucht und vergänglich. Oder glaubst du, wie die alten Männer und auch die jungen Männer, Gott und sein Wort nicht nur ein bisschen an Gott glauben, sondern absolut an Gott glauben? Lass uns mal ein paar Bibelverse sehen und unseren eigenen Glauben prüfen. Wie zum Beispiel stehst du zu Matthäus 6,33? Trachte vielmehr zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird auch dies alles hinzugefügt werden. Und wovon spricht er in dem Abschnitt? Von allen Sachen, die du brauchst zum Essen, Leben und dergleichen. Er sagt, wenn ich mich um die Vögel schon kümmere, wieso soll ich mich nicht um dich kümmern? Nein, warum glaubst du daran? Handelst du daran? Liebst du danach? Markus 8,35. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Glaubst du das? Glaubst du das? Matthäus 18, Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt, wie diese Kinder, der ist der Größte im Reich der Himmel. Der Größte ist der Kleinste. Ist verrückt. Die größten Früchte hängen am tiefsten. Die größten Früchte hängen am tiefsten. Markus 9, 35. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Auch hier wieder, der Erste ist nicht der Erste. Der Erste ist, der sich erniedrigt. Das sind alles Glaubensfragen, das macht keinen Sinn in unserer Ökonomie oder in unserer Wirtschaft sozusagen. Oder 2. Korinther 9, Vers 8 und 9. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Mit anderen Worten, was Paulus hier sagt zu den Mazedoniern, zu den Korinthern, er sagt, Gott gibt dir alles, im Überfluss, so viel, dass du immer genug hast, um allen zu geben. Er sagt dann nicht, was das mit Arbeit zu tun hat. Er sagt, er gibt dir, vertraust du ihm, glaubst du ihm. Oder wie zum Beispiel, wie fest ist dein Glaube? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Glaubst du das? Glaubst du das? Gott am Anfang Himmel und Erde schuf. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er sprach und es wurde alles. Ist dein Glaube so klar, dass du weißt, dass dieses Wort reeller ist als alles, was du in deinen Händen hältst? Als alles, wofür du oft arbeitest? Und heute muss man ja schon fragen. 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bund. In seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Wie schuf er ihn? Als Mann und Frau schuf er sie. Nichts anderes. Gibt es nichts dazwischen, gibt es nichts anderes. Was ermöglicht wahren Glauben in uns, in den Kindern Gottes? Was ermöglicht wirklich den wahren Glauben in den Kindern Gottes? Alles dreht sich um das Wort Glauben in diesem Kapitel, in Kapitel 11, im Hebräer 11. Hier wird allein 24 Mal wird das Wort Glauben benutzt bis dahin und 18 Mal durch Glauben, um uns zu zeigen, was echter Glaube für jeden diejenigen bewirkt hat, die auf Gottes Wort vertrauten. Es wird über die größten Helden der Geschichte in diesem Kapitel geschrieben. Und jedes Mal fängt es an durch Glauben. Nicht durch deine Werke, nicht durch deine guten Taten. Und er sagt, wenn du diesen Glauben hast, wenn du diesen Glauben hast, dann resultiert das in Belohnung, die Gott dir geben will. Wir können einige Belohnung ganz deutlich definieren, die er uns geben möchte in diesem Abschnitt. Lest mal Vers 3. Geht mal in Kapitel 11, Vers 3. Also ich lese noch mal 1 und 2 und dann Vers 3 vor. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diese haben die Alten gutes Zeugnis erhalten, von denen wir gerade gesprochen haben. Drittens, durch Glauben verstehen wir, dass die Werke durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht sichtbaren entstanden, aus sichtbaren entstanden sind. Und dann sagt er weiter, durch Glaube brachte Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem er Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redete er noch heute, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückte hatte. Denn vor seinen Entrückung wurde ihm Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und dann hier heißt es in Vers 6, ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also hier spricht er von einer ganz klaren Belohnung. Gott wird sie belohnen. Durch Glauben verstehen wir, dass wir die Welt durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus den Sichtbaren entstanden sind. Mit anderen Worten, das ist umgekehrt. Nicht das Unsichtbare kommt durch das Sichtbare, sondern das Sichtbare kommt durch das Unsichtbare. Es ist unter Glauben verstehen wir, dass die Welt aus nichts erschaffen worden, ex nihilo, aus nichts. Sie ist geschaffen worden durch Gott. Gott hat alles aus dem Nichts gemacht. Jeder von uns weiß das, jeder von uns hat es wahrscheinlich gelernt. Sollte man denken, umgekehrt wird es gesagt. Heute sagt man, dass aus dem Existierenden was entsteht, was eigentlich logisch, unlogisch ist, geht gar nicht. Weil aus nichts kann nichts geschehen. Es gab einen Zeitpunkt, an dem dieses Universum eben nicht existierte. Nichts war da, es gab nur Gott. Und Gott hat es geschaffen und das sagt er hier ganz deutlich in diesem Vers. Worum geht es also? Die Bibel sagt, dass Gott das Universum aus dem Nichts heraus ins Dasein gerufen hat. Er sprach und es geschah. Rema, er hat es einfach gesagt, sein Wort hat in Existenz gerufen. Glaubt ihr daran? Gott sprach das Universum und es war da. Es ist ein unglaublicher, mächtiger Gott. Schöpfung kannst du leider nicht beweisen. Sie ist einfach da. Du kannst das nicht machen du kannst das nicht beweisen und sehen, wie das am Anfang war, weil das geht nicht. Da war keiner da. Ist auch unmöglich für den Mensch, das zu begreifen, was Gott gemacht hat. Wir können Teile begreifen, aber nicht das Ganze. Aber Gott sagt hier, wenn du das glaubst, und das ist etwas, was wir bekommen, wenn du das glaubst, dann hast du wahre Erkenntnis. Wenn du das glaubst, hast du eine wahre Erkenntnis. Das ist eine der Belohnungen. Wenn du glaubst an diese Dinge, dann hast du wahre Erkenntnis. Dann ist das so, wie es ist. Du weißt, dass es wahr ist. Ohne den Glauben an den lebendigen Gott wird dein Verstand von dieser Herrlichkeit, aber einfachen Wahrheit verdunkelt bleiben. Wenn du das also nicht glaubst, dann wirst du es auch nicht erkennen. Wenn wir aber allerdings auf Gottes Wort vertrauen, dann werden wir erleuchtet werden. Und das sagt auch Römer 1 aus. In Römer 1, Vers 20 wird das ganz deutlich gemacht. Die Leute, die glauben und die Leute, die nicht glauben. Römer 1, Vers 20, wir verstehen, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Mit anderen Worten, er hat sich offenbart, es kann wahrgenommen werden, glaubst du daran? Die Warnung gleich danach ist, die daran nicht glauben. Die Menschen lehnten es ab. Was war das Ergebnis? Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Also Perspektive. Glaubst du an Gottes Wort? Hast du wirklich Erkenntnis? Glaubst du nicht an Gottes Wort, dann bist du tatsächlich ein Narr. Das ist, was wir erkennen können. Es ist der Glaube, der die Erkenntnis hervorbringt, nicht die Erkenntnis den Glauben. Ich glaube, damit ich weiß. Studiert ihr? Dann müsst ihr glauben. Die Belohnung des Glaubens ermöglicht es uns, wahre Erkenntnis zu besitzen. Wenn einer Erkenntnis haben möchte, dann soll er der Schrift glauben, soll er ihr folgen. Zweite Belohnung des Glaubens ist echter Glaube. Durch den Glauben verstehen wir, was für ein Herz ein Mensch haben muss, um sich dem lebendigen Gott zu nähern. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem er Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch heute, obwohl er gestorben ist. Was erfahren wir über Kain und Abel hier in diesem Abschnitt? Beide brachten ein Opfer dar. Beide. Wobei Abels akzeptiert wurde. Kain tötete später Abel. Was wir aber wissen, ist, Gott akzeptierte Abels Opfer. Und Gott ist derjenige, der die Herzen kennt. Ja, jeder dachte sich, oh, was für ein Opfer hat er bloß gebracht und wie war das und war das besser und warum hat er das? Wir sehen aber in der Schrift nichts Eindeutiges. Wir wissen aber eine Sache, dass er Gott angebetet hat wahrscheinlich. Er hat ihn geglaubt, er hat ihn vertraut und auf den Vertrauen hin hat er das gegeben. Und Gott möchte angebetet werden. Was sagt uns Gott also? Abel bot ein besseres Opfer an. Die Frage war nicht, welche Art von Opfer, sondern das Problem war das Herz. Wenn es dir gut geht, war die Frage, dann war das, geht es dir gut. Aber wenn da etwas, er sagte zu Kain, dass die Sünde in seinem Herzen schon Land gewonnen hat, also eine Kraft gewonnen hat. Durch das Opfer, das Gott akzeptierte, wurde Abel als ein rechtschaffener Mann beschrieben. Die Annahme des Opfers war ein Beweis dafür, dass Abel Glauben hatte. Einerseits war Gottes Ablehnung von Kains Opfer der Beweis, dass er keinen Glauben hatte. Und hier wird es ganz deutlich, in 1. Johannes 3, Vers 12, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, waren die seines Bruders aber gerecht. Gott hat deutlich gesagt, da ein großer Unterschied war, das Herz und der Glaube. Weil Kain keine Beziehung zu Gott durch Glauben hatte, war seine Anbetung inakzeptabel. Die Frage ist, hier auch wieder an uns, echter, wahrer Glaube hat zur Belohnung eine innige, direkte Anbetung zu Gott. Ohne Glaube könnt ihr Gott nicht anbeten. Ohne Glaube ihr könnt zu Gott kommen, faktisch alles wissen, aber er hat keine Beziehung zu euch. Wenigstens keine gerechte Beziehung. Jesus hat das auch so gesagt. Andererseits war die Annahme von Abels Opfer ein Beweis dafür, dass er eben gerecht war, damit über alle, in Matthäus 23, Vers 35 sagt Jesus, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten. Selbst Jesus hat es gesagt, er war ein gerechter Mensch. Und das ist eine interessante Sache. Der Gerechte kann Gott anbeten. der darf anbeten, der Glauben hat. Das Blut des gerechten Abels. In einer sehr langen Reihe von Gläubigen, die starben, weil sie Gottes Wort glaubten, und das ist hier das ganze Kapitel 11, wird deutlich, worauf Gott achtet. Worauf Gott achtet. Die eine Belohnung ist, dass wir das Glauben ist, dass wir wahre Erkenntnis haben. Die zweite Belohnung, echten Glauben, ist, er erlaubt uns, Gott anzubeten. Gott erlaubt uns, ihn anzubeten, direkt zu ihm zu kommen. Und wir haben direkten Zugang zu ihm. Die dritte Belohnung des echten Glaubens, durch den Glauben betreten wir eine Sphäre, ein Dasein, deren endgültige Schicksal ist die ewigliche Herrlichkeit der Auferstehung in der Gegenwart unseres Herrn zu sein. Mit anderen Worten, die nächste dritte Belohnung ist, dass wir tatsächlich in der Gegenwart Gottes sein werden. Wir wissen und wir können mit Gewissheit sagen, die rettenden Glauben haben, werden in die Gegenwart Gottes kommen. Deshalb können wir sagen, wir haben ewiges Leben. Wir haben ewiges Leben. Wir kriegen es nicht, wir haben es bereits. Wir sind im Prozess des ewigen Lebens. Wir müssen nur noch aushalten, in gewisser Weise Dinge ertragen, die wir auch hier sehen in Hebräer 11, was viele Menschen ertragen wurden und die sagen auch, dass es der Welt nicht würdig sind, dieser Menschen. Also die dritte Belohnung ist die Gegenwart Gottes. Durch Glauben wurde Henoch, und das ist das Interesse, entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Was lernen wir über Henoch? Im ersten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 21 bis 25, lesen wir, dass Henoch 65 Jahre alt war, als er Methuselah bekam. Und er wandelte, und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Seit mal 300 Jahre lang gerecht. Versuch das mal. Ich habe schon Schwierigkeit, das eine Woche zu schaffen oder einen Tag zu schaffen. Das ist ein unglaublicher Mann. Kein Wunder, dass Gott sagt, komm zu mir hoch. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum nicht? Methuselah war der älteste Mensch der Welt. Vielleicht war das auch ein Segen. Er wurde 969 Jahre alt und starb dann. Also, mit anderen Worten, Henoch hat 300 Jahre gelebt. Und Henoch, in 1. Mose 4, 5, 24 heißt es, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hat ihn hinweggenommen. Gott hat ihn hinweggenommen. Zeigen Sie uns, dass es zeigt uns auch, dass eine dritte Belohnung echten Glaubens Tatsache ist, dass wir durch die Versprechen des Ewigen die ewigliche Herrlichkeit erlangen oder eingehen werden. Gott hat hier indirekt ein Versprechen uns gegeben, dass wir in die ewige Herrlichkeit eingehen werden. Wie Henoch? Henoch ist nie gestorben, weil er von Gott als treu gerecht gesehen wurde. Er hat ein treues Leben gelebt. Er hat Gott gefallen. Gott hat gesagt, ich mag dich. Komm rauf. Bleib bei mir. Es hört sich so verrückt an, aber das ist doch so. Gott hat ihn entrückt. Warum hat er ihn entrückt? Weil er ein gerechter Mensch war, weil er Gott vertraut hat, weil er seinem Wort vertraut hat. Ihr könnt sehen, was ein wirkliches Vertrauen auf Gott impliziert. Aber wo würde Gott heute noch so einen gerechten Mensch finden? Wo würde Gott heute noch so einen gerechten Mensch finden? Warum hat Gott das gemacht? Weil es Gott gefiel und er wollte ihnen ein Zeugnis des Glaubens geben. So, wie wichtig ist es der Glaube, um Gott zu gefallen? Wie wichtig ist der Glaube, um Gott zu gefallen? Was sagt er hier im sechsten Vers? Es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Es ist unmöglich. Du kannst Gott nicht gefallen, wenn du nicht glaubst. vielleicht einige beobachten, der Glaube ist nicht unlogisch oder irrational. Laut diesen ist er total logisch und rational, laut der Schrift. Er ist sehr logisch. Etwas geschieht aus dem Nichts, weil Gott es gemacht hat. Ordnung aus dem Chaos. Gott hat es gemacht. Leben aus dem Nichtleben. Es ist entstanden. Gott sagt das. Darüber hinaus ist es selbstmörderisch, und das sage ich ganz ehrlich, nicht zu glauben. Und das ist, es ist ein Selbstmord, nicht zu glauben. Intellektuell wie geistlich gesehen. Was über Gott bekannt ist, ist in ihnen für die Menschen offenkundig. Denn Gott hat es ihnen offenkundig gemacht. Er hat das ihnen offenkundig gemacht. Römer 1, Vers 19 sagt, was über Gott bekannt ist, ist in ihnen für die Menschen also offenkundig, denn Gott hat es ihnen offenkundig gemacht. Mit anderen Worten, er hat sich offenbart. In Vers 18, dieses Wissen abzulehnen, heißt unter den Zorn Gottes zu sitzen. Das ist der Gegenteil. Wenn wir das ablehnen, setzen wir uns unter den Zorn Gottes. Der Glaube muss der Wahrheit Gottes entsprechen. Und das ist die Grundlage. Wir können den Glauben nicht so glauben, wie wir es wollen. Ich habe gerade mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Sage ich, toll. Was bedeutet das für dich, wenn du an Gott glaubst? Ja, ich gehe nach meinen Gefühlen, was sich gut anfühlt. Muss ja von Gott sein. Gott kann ja. Und dann sage ich, das steht aber nicht in der Schrift. Das widerspricht dem Wort Gottes. Wie kannst du das glauben? Und so viele Dinge, Menschen sagen so vieles und sagen, ich glaube Gott. Aber wie sie wirklich meinen, ich glaube den Gott, so wie ich ihn mir bereitet habe, wie ich ihn mir vorstelle. Aber mein Glaube beruht sich nicht auf das, was wir hier gerade gelesen haben. Und von der Seite ist das kein Glaube, der rettet. Ist kein Glaube, der rettet. In Johannes 4, Vers 24 sagt er, wir müssen Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und die Wahrheit hat sich hier offenbart. Johannes 17, Vers 17, mein Gott, sein Wort ist Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit. Du musst glauben, dass Gott ist. Du musst glauben, dass Gott ist. Du musst glauben, dass er ein Belohner für diejenigen ist, wird, die ihn suchen. Er ist der einzige Belohner. Er ist der einzige Belohner, der uns belohnt für den Glauben. Er ist eine Person, du kannst konkrete Erkenntnis haben durch das Wort Gottes. Er wird diejenigen belohnen, die ihn suchen. Also, erstens, gibt Gott die erste Belohnung, die wir kriegen durch rettenden Glauben, ist, er gibt uns wahre Erkenntnis. Wahre Erkenntnis, wir wissen, die Sachen sind wahr. Zweitens, er ermöglicht uns, Gott anzubeten. Uns ihn zu nähern. Drittens, wir können mit Gewissheit sagen, dass wir in die ewigliche Gemeinschaft mit ihm eintreten werden. Er hat es gezeigt durch Henoch und anderen Personen der Vergangenheit. Der Beweis für Gott kommt aus dem Glauben. Die Frage bleibt bestehen. Glaubst du an den Gott der Bibel? Und wenn du glaubst, lebst du aus diesem Glauben wie die Helden des Alten Testaments und Neuen Testaments. Lass uns bedenken, dass ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ganz einfach, du kannst ihm nicht gefallen. Denn wer zu Gott kommt, und wir wollen alle zu Gott kommen, müssen wir verstehen, dass er so glauben, was er ist, und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Der Glaube ist nicht etwas Abstraktes, er ist konkret zu sehen in unserem Leben. Wenn die Menschen unser Leben sehen, was sehen wir eigentlich? Was sehen die Leute, die dich sehen? Was sehen sie? Sehen sie eine Person, die wie die Glaubenshelden sich vertrauen auf Jesus Christus? Bekennst du Jesus? Wie sieht das in deiner Familie aus? Wie sieht das an deinem Arbeitsplatz? Wie sieht das aus in der Schule? Bekennst du ihn? Nicht nur in Wort, sondern auch im Leben und Tat. Bekennst du ihn vor der Welt? Was ist mit den ganzen Leuten, die hier in Berlin rumlaufen? Humanismus. Wir sprechen immer wieder von den Leuten, die hier sind in dieser Stadt und wie wir sie erreichen wollen. Sehen sie dich als einen Gläubigen? Ist Jesus tatsächlich der Größte für dich? Wie sollen wir über Dinge denken wie die Wissenschaft, Vergnügen, Gesundheit, all diese Dinge, die vergänglich sind? Alle Dinge, die vergänglich sind. Wir dürfen uns nicht schwach machen lassen in unserem Glauben durch die Lügen dieser Welt. All der Reichtum, all der Materialismus, die Macht und das Wissen der Welt ist kein Vergleich zu dem Glauben, den wir kriegen in Jesus Christus, in Gott. Wie wir lesen können, haben die Vorbilder des Alten Testaments aus Glauben gelebt. Sie haben gelebt und waren bereit, alle Sicherheiten dieser Welt aufzugeben. Alle Sicherheiten dieser Welt aufzugeben. Lass uns mal, ich möchte nur einige Verse am Ende lesen von Vers 32, Kapitel 11, Vers 32 bis 40 und uns daran erinnern, von wem wir hier sprechen. Und was soll ich noch sagen, sagt der Schreiber des Hebräers. Die Zeiten würden mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit bewirkten, Verheißung erlangten, die Rache der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden, im Kampf haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt, Frauen erhielten ihre Toten und durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten, Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch das Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfelle, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, der die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für sie uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Wir haben um uns herum, und wenn ihr dann das Kapitel 12, Vers 1 bis 3 lest, dann seht ihr, wir sind in einem Lauf, einem Lebenslauf, den wir laufen müssen. Und mit einem Blick auf Jesus Christus hin, der das die Verheißung ist. Und unser Glaube muss bestehen, dieser Welt gegenüber. Wir können nicht an seinen Dingen festhalten und sagen, ja, ich glaube, aber. Glaubst du oder glaubst du nicht? Und für uns ist es wichtig, dass wir begreifen, dass dieses Leben ist nicht vorgesehen, dass wir uns hier ausruhen. Es ist nur eine Zeit, die wir hier aushalten werden, bis wir in die Ewigkeit mit Gott Gemeinschaft haben werden. Und wir werden noch von Kriegen hören, wir werden noch von Anfechtungen hören, wir werden noch von diesen ganzen Dingen hören. Wir werden sie sogar vielleicht selber miterleben. Auf eine Weise, wie wir es nicht. Wir werden Krankheiten hören. Ich habe so viele jetzt in der letzten Zeit Krankheiten gehört von jungen Müttern, die an Krebs sterben und ihre Kinder zurücklassen. Und dann denke ich, warum ist das alles? Warum? Aber es wurde uns nie versprochen, auf dieser Erde zu bleiben, um mit Gott Gemeinschaft zu haben in der Herrlichkeit, sondern das ist uns vorbestimmt für die Zukunft. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für deine Güte, deine Gnade, für dein Zeugnis, das du in der Schrift offenbart hast, dass in Jesus Christus wir wirklich alles haben, was nötig ist und dass unser Glaube auf dich gebaut, auf die Tatsache gebaut ist, dass Gott, du ein ewiger, rettender, liebender Gott bist, ein Gott, der die Himmel und Erde geschaffen hat, ein Gott, der uns belohnen will und möchte und die Gemeinschaft mit uns haben möchte, wenn wir uns doch auch ein gerechtes Leben leben, weil wir auf dich schauen und auf den Herrn schauen. Herr, so bitte ich um Bewahrung, bitte ich aber auch um ein klares Zeugnis in dieser Welt, damit wir dich bekennen und dich verherrlichen mit allem, was wir tun. In Jesu Namen. Amen.